Liebe Gemeinde, von Schafen und Böcken, so hatte ich ursprünglich diesen Gottesdienst genannt. Und das kommt ja auch im Text vor. In diesem Weltgericht gibt es eine glasklare Trennung. Auf der rechten Seite die Schafe, links die Böcke. Das Bild hat im alten Israel jeder verstanden, weil jeder genau wusste, abends, wenn der Hirt mit seiner Herde nach Hause kommt, dann tut er die Schafe, die wahrscheinlich meistens weiß waren, auf die eine Seite und die Ziegen, die dunkel waren, auf die andere Seite. Die Ziegen brauchten abends mehr Wärme, die konnten nicht mit den Schafen draußen schlafen und die musste man anders unterbringen für die Nacht. Deswegen diese glasklare Trennung. Aber manchmal, wenn man sich mit einem Text beschäftigt, dann merkt man auf einmal, eigentlich sind andere Bilder wichtiger. Und als ich immer wieder eben diesen Predigttext durchlas, wurde mir klar, eigentlich ist das Thema, könnte man es nennen, von Abgründen und Schulterschlüssen. Von Abgründen und Schulterschlüssen. Ich möchte Ihnen das erläutern, indem ich Ihnen eine Geschichte erzähle. Da ist ein Mann ohne Obdach, vielleicht ein Flüchtling, in einer Großstadt gestrandet. Und es gibt hier viele Reiche, die ihm helfen könnten, viele, die weit mehr besitzen, als sie selber verbrauchen können. Aber dieser Arme lebt auf der Straße, direkt vor der Tür eines Reichen. Da ist keine sichtbare Grenze, da ist kein Stacheldrahtzaun gezogen worden. Wenn sich die Tür öffnet, kann er hineinschauen und kann in dem Palast die Partys sehen, die sich dort abspielen. Aber er bekommt nichts davon ab. Er schläft draußen auf einem Pappkarton, er hungert, er friert, er ist krank und er freut sich, wenn ihm mitleidige Diener ab und zu ein paar Abfälle hinwerfen. Sie kennen diese Geschichte, die steht nämlich im Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Der reiche Mann und der arme Lazarus. Und sie wissen auch, wie sie weitergeht. Es sterben nämlich beide und der Arme stirbt und er kommt, so übersetzt Luther, in Abrahams Schoß. Das ist eine Umschreibung dafür. Er kommt an die himmlische Festtafel und er liegt an dem Ehrenplatz an Abrahams Seite. Und der Reiche stirbt auch und er erwacht im Totenreich unter Qualen. Und jetzt im Leben nach dem Tod sind die Rollen vertauscht. Jetzt sieht nämlich der Reiche zu, wie der Arme bei diesem himmlischen Festmahl liegt. Und anders als zu Lebzeiten, wo es keine Kluft gab zwischen dem Reichen und den Armen, gibt es jetzt, das wird ausführlich beschrieben, einen unüberwindlichen Abgrund zwischen ihm und dem Lazarus. Selbst wenn Lazarus wollte, er könnte diesen Abgrund nicht überwinden. Wofür steht dieser Abgrund? Ich lese daraus Folgendes. Gott hat einen unüberwindlichen Widerwillen, ja Hass auf das, was wir Menschen einander antun, wenn wir Menschen einander nicht das Gute tun, was wir tun könnten. Er hasst nicht den reichen Mann, weil er reich wäre. Er hasst nicht Menschen, er liebt uns Menschen. Aber das, was wir tun, das hasst er, wenn wir andere leiden lassen. Denn Gott brennt für Gerechtigkeit. Die ganze Bibel ist voll davon. Wenn man es nur sehen will, stolpert man ständig darüber. Der Reiche könnte problemlos helfen, aber er tut es nicht. Er kennt seine Pflichten, er kennt die Mosebücher und die Propheten, wo eine Menge darüber drinsteht. Aber er denkt offenbar noch nicht einmal darüber nach. Er übersieht den Menschen da draußen und er überlässt den Armen seinen Qualen, dem Frieren, den Hunger, der Krankheit mit offenen Wunden. Und diese Gleichgültigkeit, dieses Ich will es gar nicht wissen, ich schaue einfach nicht hin. Oder vielleicht ist es auch Trägheit. Ich bin Geschäftsmann, ich bin so beschäftigt, ich kann jetzt nicht auch noch das tun oder ich kann auch nichts aus der Hand geben von meinen Geschäften, was so wichtig ist. Ich muss das tun und ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen sollte. Deswegen tue ich lieber gar nichts. Das hasst Gott. Er hasst es, wenn wir die Not anderer Menschen nicht wahrnehmen, wenn wir zu viel mit unseren eigenen Dingen beschäftigt sind, so wichtig sie sein mögen. Ich glaube, er hasst es auch, wenn wir zu lange abwägen und sagen, es könnte schief gehen, ich könnte Fehler machen und wenn wir uns dann gar nicht in Bewegung setzen. Und dieser Abgrund in der Lazarus-Geschichte, der steht nicht dafür, dass Gott rachsüchtig wäre, dass er möchte, dass Leute in der ewigen Verdammnis leben müssen. Das ist nicht Gottes Wille. Er steht dafür, dass das, was in Gottes Augen schrecklich und böse ist, in der Ewigkeit nicht in seine Nähe gelangen kann. Und Trägheit und Gleichgültigkeit sind böse. Nicht nur Terrorismus und Gewalt sind böse, die sowieso, das weiß jeder von uns, aber auch Trägheit und Gleichgültigkeit. Und darum gibt es diese ewige Trennung, diesen Abgrund zum Bösen hin, wenn am Ende die Gerechtigkeit siegt. Darum auch dieser harte Predigttext, den wir vorhin gehört haben, wo ganz klar es einen Ort der ewigen Strafe gibt. Wie gesagt, da geht es nicht um Rachsucht, da geht es darum, dass das Böse in Gottes Nähe nicht sein kann. Die Geschichte von Lazarus und auch der heutige Predigttext sagen auch deutlich, dass es zur Lebenszeit von uns Menschen diese Trennung, diese endgültige Gerechtigkeit nicht gibt, nach der wir uns sehnen. Die gibt es erst in Gottes ewiger Welt. Und das ist der Grund, warum die Menschheit das Gericht am Ende der Zeit braucht. Sie braucht es. Das ist der Grund, warum die Psalmen, wie dieser Psalm, den wir vorhin gebetet haben, das Gericht als Grund zur Freude sieht und sagt, wenn Gott endlich als Richter kommt, dann werden sogar die Flüsse vor Freude in die Hände klatschen und das Meer wird zu Gottes Ehren brausen und tosen, so steht es in einer anderen Übersetzung. Denn jetzt kommt endlich Gott und stellt Gerechtigkeit her. Sonst gewinnen nämlich immer nur die Starken und Gewalttätigen, die Terroristen oder IS. Alle, die ihr Leben lang unter Verfolgung, unter Armut, unter Gewalt, unter Ungerechtigkeit gelitten haben, die werden durch dieses Gericht ihr Recht bekommen. Und deswegen ist es für die, die gelitten haben, Grund zur Freude, nicht in erster Linie Anlass, sich zu fürchten. Es war vorhin in dem Psalm die Rede, die Welt soll erzittern vor Gott als Richter. Auch da geht es nicht um Rachsucht, aber es geht darum, dass die Mächtigen, die immer andere unter Druck setzen, eben ihr Urteil bekommen. Und das bedeutet eben dieser scharfe Abgrund. Aber solange die Welt noch besteht, solange das Endgericht nicht da ist, solange ist dieser Abgrund noch überwindbar, solange gibt es noch Hoffnung für uns, solange wir leben. Was tut Jesus? Im Philipperbrief heißt es, Jesus hielt nicht krampfhaft daran fest, Gott gleich zu bleiben. Er blieb nicht bequem und in Sicherheit im Himmel sitzen und erteilte den Menschen gute Ratschläge, sondern er selber hat den Abgrund zu den Menschen überquert. Er ist mitten hinein in das Böse und in das Elend der Menschen gekommen. Er war kaum geboren, da wurde er schon Flüchtling. Er wurde schon zu Beginn, als er öffentlich auftrat, angefeindet und dann verraten, verhaftet, aufs Grausamste gefoltert. Er starb nackt vor aller Augen, einen Tod, der eine furchtbare Schande bedeutete. Anders gesagt, Jesus hat den Abgrund aus menschlichem Hass, aus Gleichgültigkeit überwunden. Jesus hat den Schulterschluss mit den Menschen geübt, er hat sich an die Seite derer gestellt, die Flüchtlinge waren, die verachtet waren, die Gewalt- und Folteropfer waren. Jesus tritt an die Seite der Menschen, er umfasst sie, er wird ihnen zum Verwechseln ähnlich, er trägt ihr Leiden mit. Und ich kann Ihnen nicht genau sagen, wer auf diesem Bild von Sieger Köder eigentlich Jesus ist und wer Simon von Kyrene ist. Das ist nämlich die Geschichte, die hinter diesem Bild steht. Jesus übt den Schulterschluss mit uns. Und nun komme ich endlich zu unserem Predigttext. Dieser Jesus, der sich an die Seite der Verfolgten gestellt hat, der ist im Weltgericht der Richter. Wir lernen als Evangelische schon ganz früh, unser Platz im Weltgericht, wo wir einmal stehen werden, bei den Schafen oder bei den Böcken, entscheidet sich daran, wie wir uns zu Jesus verhalten haben. Haben wir uns entschieden für ihn? Haben wir ihn als Erlöser angenommen, uns in seine Nachfolge gestellt? Dann ist er im Gericht als Anwalt an unserer Seite und wir sind gerettet. In dieser Geschichte, das war mir vorher noch nie so aufgefallen, ist aber vom Gericht über alle Völker die Rede. Also auch die, die von Jesus nichts wussten. Und hier sagt Jesus zu den Menschen aller Nationen, auch wenn ihr von mir, Jesus, nie etwas gehört habt, in den notleidenden Menschen konntet ihr mir begegnen. Denn ich habe mich an deren Seite gestellt, ich habe mich unter die gemischt. Selbst wenn das Evangelium nie zu euch gedrungen ist, ihr alle habt die Chance bekommen, euch mir zuzuwenden. Ihr alle hattet die Möglichkeit, euch notleidenden Menschen zuzuwenden, die eure Hilfe brauchten, egal an welche Götter ihr geglaubt habt. Und ihr alle tragt in euch ein Gewissen, das euch gebietet, nicht an der Not anderer vorbeizuschauen. Wenn Sie sich erinnern, in der Geschichte sind die Angesprochenen nicht darüber erstaunt, dass sie gute Werke getan haben oder auch nicht. Was sie überrascht, ist, damit haben sie sich, ohne es zu ahnen, gegenüber Jesus positioniert, der ihnen jetzt als Richter gegenübersteht. Denn an die Seite der Notleidenden hatte sich Jesus hingestellt. Und wer die übersehen hat, der hat Jesus übersehen. Wer das getan hat, was in jedem Volk moralisches Gebot ist, wer hingeschaut hat, denen geholfen hat, der hat Jesus etwas Gutes getan. Diese Geschichte Jesu beantwortet also auch die Frage, die so oft gestellt wird: Was ist eigentlich mit denen, die nie von Jesus gehört haben, die sich gar nicht für oder gegen ihn entscheiden konnten? Auch die haben eine Chance, je nachdem, wie sie sich zu den Menschen verhalten haben, die ihre Hilfe brauchen. Danach werden sie beurteilt, so verstehe ich diese Geschichte. Aber natürlich sind wir Christen damit längst nicht außen vor. Wir können nicht sagen, das betrifft nur die anderen, nicht uns. Wir wissen von Jesus, und sich für Jesus entscheiden heißt, ihm nachfolgen, ihm immer ähnlicher werden, das tun, was wir ihn tun sehen. Und er tut nun mal furchtbar Unbequemes. Er schaut hin, er verlässt seinen bequemen Ort, könnte man sagen, den Himmel. Er geht genau dahin, wo es gefährlich ist. Er entwirft auch nicht vorher einen perfekten Organisationsplan, damit es nicht scheitern wird. Er geht hin und er scheitert. Menschlich gesehen ist Jesus gescheitert. Er hat nur wenige heilen können. Er hat nur wenige Nachfolger gewonnen. Er hat noch nicht einmal besonders effizient gearbeitet in der kurzen Zeit seines öffentlichen Wirkens. Er hat sich schließlich manchmal völlig zurückgezogen, um zu beten. Er hat mit Leuten gefeiert. Also ein Manager würde sagen, also wenn man so wenig Zeit hat, dann muss man die auch effizient nutzen. Hat er nicht getan. Und so kam es, dass er nach menschlichen Maßstäben Schiffbruch erlitten hat. Die Einflussreichen haben ihn abgelehnt, sie haben ihn verhaftet, gequält, getötet. Und trotzdem, obwohl er das vorher wusste, ist er hingegangen. Er hat sich an die Seite derer gestellt, die Gott brauchen. Und das erwartet er auch von uns, von seinen Nachfolgern. Ich bin froh, dass es Menschen in unseren Gemeinden gibt, hier in St. Georgen, die ein Stück Bequemlichkeit aufgeben und zu den Flüchtlingen gehen. Wenn ich genau hinschaue, sind es eigentlich nicht sehr viele. Es sind, wenn man jetzt die evangelische Landeskirche anschaut, noch weniger. Und ich verstehe das auch, denn es kostet Opfer. Es kostet Mut und es kostet Zeit und wir alle haben, bevor die Flüchtlinge kamen, nicht zu Hause rumgesessen und Däumchen gedreht. Und ich danke denen, die das tun. Ich danke denen, die hingehen, die Zeit geben, die sich engagieren. Und ich weiß, dass man tausende von Fragen stellen kann, zum Beispiel, ob wir uns nicht auch gewalttätige Moslems ins Land holen, gerade angesichts dieser Anschläge und der Täter in Frankreich, muss man sich die Frage stellen. Ich glaube trotzdem, unser Hauptproblem in Deutschland ist nicht der Islam, der mit diesen Menschen hineinkommt. Unser Hauptproblem ist, glaube ich, eher, dass wir als Christen den intoleranten Kräften zu wenig eigene Glaubensüberzeugungen entgegensetzen können, weil wir unseren Glauben aufs Ganze gesehen nicht ernst genug nehmen, weil wir zu wenig Kraft daraus beziehen, zu wenig Zeit zum Beten oder zum Argumentieren lernen uns nehmen, weil Jesus vielen Christen unserer Gemeinde nicht wichtig genug ist, um auch nur sonntags in den Gottesdienst zu gehen und sich Wegzehrung für diesen schwierigen Weg der Nachfolge zu holen. Nachfolge ist schwer, es kostet etwas. Wie in aller Welt wollen wir das schaffen, wenn wir uns nicht die Wegzehrung dafür holen, weil uns die Uhrzeit oder die Musik oder sonst irgendwas im Gottesdienst nicht passt? Es ist leider so, ich muss es mal so hart sagen. Wenn wir Christen zu bequem sind, unseren eigenen Glauben ernst zu nehmen, dann wird der Islam wirklich ein Problem für uns. Wenn wir hingehen, wenn wir Nachfolge ernst nehmen, wenn wir zu den Flüchtlingen hingehen und fragen, was brauchst du, dann werden auch so manche Muslime ins Nachdenken kommen. Mir sagen christliche Freunde, die in muslimischen Ländern leben, ich habe ja eine Freundin in Afghanistan, die sagt, viele Moslems dort hinterfragen inzwischen ihren Glauben. Viele haben jede Hoffnung verloren, dass es besser wird. Viele sind beeindruckt vom Verhalten der Deutschen. Die nehmen uns Deutsche natürlich alle als Christen wahr, auch wenn das gar nicht so ist. Viele Freunde im Nahen Osten sagen, so viel Offenheit für den christlichen Glauben gab es noch nie im Islam. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, das ist alles machbar und wir schaffen das alles. Da habe ich keine Klarheit. Aber was ich klar sehe, ist Jesu Preisfrage an uns. Wollt ihr das tun, was ihr mich tun seht? Wollt ihr euren Mut zusammenraffen, eure sonstige Geschäftigkeit hintanstellen, den Mut haben, irgendetwas sein zu lassen, auch Dinge, die eigentlich wichtig sind? Wollt ihr euch denen zuwenden, die euch jetzt brauchen? Ob das jetzt Flüchtlinge sind oder ob es zum Beispiel Alleinerziehende unter uns sind, Menschen, die dringend eine bezahlbare Wohnung suchen oder sonst etwas, das kostet etwas, es kostet was. Aber das gehört dazu, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen. Und dazu sind wir berufen. Jesus hat den Abgrund überwunden zu den Menschen. Anders als der Reiche beim armen Lazarus, wo es noch nicht einmal einen Abgrund gab und der einfach nicht hingegangen ist. Jesus hat den Abgrund überwunden. Er ist verwechselbar ähnlich geworden mit den Bedürftigen. Und er ruft uns, dass auch wir uns Menschen zuwenden, die uns brauchen. Und das wird in St. Georgen wird es so sein, dass noch mehr Flüchtlinge kommen. Zu Jahresbeginn werden, glaube ich, noch mal 180 erwartet. Wir werden darauf reagieren, die Kirchengemeinden. Aber wir brauchen Menschen, die bereit sind, diese Bequemlichkeit zu überwinden, die bereit sind, Jesus ähnlich zu werden, ihm nachzufolgen und das zu tun, was wir ihn tun sehen. Amen.